Moin von Mallorca, hier vom Insomed-Kongress Ernährungsmedizin. Das ist Nils Schulz-Rutenberg, der glaubt, dass dieses Format nicht gut ist, wenn wir zu dritt auf diesem Sofa sitzen. Aber es geht einfach nicht anders wegen der Kamera. Ja, ihr wisst ja schon, ich bin hier auf dem Ernährungsmediziner-Kongress. Wir haben tolle Themen hier. Heute Morgen waren ganz viele tolle Themen. Zum Thema Diabetes natürlich, zum Thema Ernährung. Nils hat seinen Vortrag schon gehalten, hat auch schon eine Trainingseinheit mit mir durch und ich habe ihm meinen Shaker geliehen und deswegen ist er jetzt dran, muss seinen Shaker abarbeiten und mit uns hier einen Vortrag machen. Ganz toll, auch dabei Dr. Felix Post, der steht voll auf Markus Rühl und auf Bodybuilding. Das müsst ihr euch mal vorstellen, dass ein Arzt auf solchen Scheiß steht mit Bodybuilding und er hat nachher noch ein Zitat. Ich habe ihn mehrfach gebeten, dass er das bringt und ich hoffe, er bringt das auch. So, gut, womit wollen wir anfangen? Wollen wir heute anfangen, was der... Wow, ich komme hier schön kuschelig mit euch hier. wir hatten heute Morgen als erstes die Vorstellung und so, die ist wahrscheinlich für euch jetzt nicht so interessant. Aber dann hatten wir den Dr. Friese und der hat gesagt, dass Diabetes immer mehr wird. Und was hat er gesagt? Er hat so ein tolles Wort gesagt. Weißt du noch welches?
Ich weiß nicht mehr genau.
Sozialverträgliches Ableben hat er das genannt, weil die Leute für immer mehr Diabetes bekommen, es wird nicht weniger und er meint, das ist so gewollt. Jetzt bist du ja in der Praxis und hast andauernd Diabetiker oder hast du so viel überhaupt?
Schon auch,
ja. Immer das Mikrofon hoch?
Ja, genau, es bleibt nicht aus, es ist eine häufige Erkrankung und von daher, genau. Und
was haben die, was ist so das größte Problem bei denen?
Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, wie man an dieses Thema herangeht. Was wir uns klar machen dürfen, Diabetes ist in erster Linie eine lebensstilbedingte, ernährungsbedingte Erkrankung. Das heißt, diese Explosion an Diabetikern hat sehr viel zu tun mit unserem Lebensstil, mit unserem ungesunden Lebensstil. Und das heißt, auf der anderen Seite, im Prinzip hat jeder eine Chance, über sein eigenes Verhalten, gesünderes Leben, Ernährung, Bewegung, Training, Diabetes vorzubeugen. Und selbst wenn der Diabetes ausgebrochen ist, den Diabetes zurückzudrängen. Mhm. Und das ist die große Chance. Und das ist ja das, wofür wir stehen als Gesundheitsmediziner, auch als Präventivmediziner.
Ja, das musst du euch mal vorstellen. Hier sind also Ärzte, die stehen auf Eiweiß und auf Krafttraining. Und eben in der Mittagspause haben Ärzte trainiert.
Soll's geben.
Find ich brutal. Und wie Ernährung funktioniert, das kann mal Felix ganz kurz sagen. Wer weiß am meisten über Ernährung?
Am meisten wissen die Bodybuilder. Also nochmal, ich betreue Sportler, ich rede mit Patienten über Ernährung, die wissen wenig bis nichts.
Echt?
Ich rede mit Sportlern über Ernährung, die wissen ein bisschen Bescheid. Und der Endgegner ist der Bodybuilder. Der gute Bodybuilder ist halt unglaublich bewandert und wer Sportler beraten will, der muss einen Bodybuilder knacken. Und wenn er das kann, dann ist er fertig für eine Ernährungsberatung.
Ja, das ist mega, ne? Also ich habe heute auch so ein paar Statements hier reingehauen aus dem Bodybuilding und dann sind auch so ein paar Leute danach auf mich zugekommen, hey, das ist gut, man kann auch mal was Kontroverses sagen und so. Das war gar nicht schlecht. Genau, und ihr müsst euch vorstellen, ne? Zum Beispiel der Felix, der ist offizieller Chefarzt von der Klinik, richtig?
Ja, von drei Kliniken.
Von drei.
Momentan für drei.
Also Chefarzt von drei Kliniken sitzt hier im T-Shirt, im Flipflops und dann denkst du so, das ist doch kein Arzt. Aber ist so, nee, man hat immer so Respekt, weißt du? Als normaler Mensch hat man immer so Respekt vor Ärzten und denkt, ah, die sind alle so mit Krawatte und weißem Kittel und immer so ganz komisch und überhaupt nicht lustig und so. Aber ihr beide zum Beispiel, ihr seid ja richtig lustig und macht das auch mit und sagt doch, ja, Eiweiß, ich habe schon so oft gesagt, und Krafttraining ist gut. Das finde ich total klasse.
Ja gut, da muss man jetzt mal ernsthaft, also Krafttraining und Eiweiß ist ja Schulmedizin. Das ist ja nicht, dass wir das glauben würden. Das ist ja in Schulen lange gezeigt, dass Sport gesund ist. Wobei ich hasse diesen Satz, Sport ist gesund. Das ist so schlau, wie der Satz, nimm an Medikamenten. Medikamente sind gesund. Hm. Du musst schon sagen, wie du Sport treibst.
Ja.
Und dann gibt's diese mehr, dass nur Ausdauersport gesund ist. Ist natürlich Quatsch. Kraftsport ist extrem gesund. Man kann damit Dinge falsch machen, aber per se Kraftsport ausgeführt ist gesund, dafür gibt es Studie um Studie um Studie. So, ich zitiere jetzt mal Nils. Nils liebster Spruch ist ja, wenn du zu wenig Eiweiß isst, wirst du sterben. Wenn du zu wenig Fett isst, wirst du sterben. Wenn du zu wenig Kohlenhydrate isst, wirst du schlank. Ja, und die Patienten denken, das Gegenteil sei der Fall. Ich brauche Zucker, um meinen Energiespeicher zu füllen, sonst will ich sterben. und wenn ich zu viel Eiweiß esse, faul mir die Nieren ab. Und das ist ja in Studien gezeigt.
Ja.
Dass fast alle Menschen zu wenig Eiweiß zu sich führen. Und das ist Schulmedizin.
Ja. Das müsst ihr mal euren Arzt fragen. Der sagt wahrscheinlich, nee, nur noch ein Ei die Woche. Das hat jetzt die DGE und so weiter gesagt. Gut, erzähl du noch mal, du hattest dir eine Sache gesagt, mit dem Sport und so. Was hattest du zu dem Sport gesagt bei dir im Vortrag? Oder mach mal ganz kurz.
Also Bewegung ist die beste Medizin. Und es gibt so eine einfache Faustregel, finde ich. Wer sich nicht 30 Minuten am Tag bewegt, ist eigentlich schon im biologischen Ausnahmezustand.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Unser Körper, da könnte man viele Beispiele aufzählen, die Bandscheiben brauchen, ne, Drucksaugpumpe, die, um gut ernährt zu sein. Die Gelenke werden gut versorgt, wenn sie bewegt werden. Der ganze Stoffwechsel braucht Bewegung. Und das ist auch eine Herausforderung, die wir heutzutage haben, dass viele Menschen sich einfach viel zu wenig bewegen. Also wir haben ja beides. Wir haben die Überernährung und dazu den Bewegungsmangel und das ist ein Mismatch.
Ja, also da gibt es ja so viele Mythen. Genau. Es gibt ja diesen Mythos, dass irgendwie Bewegung und Kraftsport die Gelenke und die Knochen aufbraucht und irgendwie dadurch geschädigt.
Ja.
Das Gegenteil ist der Fall. Krafttraining baut die Gelenke auf. Ja. Man kann mit Fehlstellung Dinge falsch machen, aber per se gutes Krafttraining stärkt den Knochen, stärkt die Gelenke.
Ja. Und ich kann viel auch ausgleichen an Verletzungen, ne, über eine gute Muskulatur.
Welche Rolle spielt jetzt Entzündung? Heute Morgen hat Dr. Friese gesagt, da ist jemand, der ist HIV-Patient, der hat alles bekommen an Medikamenten und hatte so Knieschmerzen und dann, was hat er dann gemacht? Die Entzündung runtergemacht.
Genau, das geht unter anderem über eine Nährstofftherapie. Und da haben wir ja auch hier bei dem Kongress einen der Grundlagenforscher, zum Beispiel im Bereich Kurkuma und antientzündliche Ernährung. Was sehr spannend ist, weil wir natürlich auch da immer wieder Stimmen hören, die sagen, gibt es keine Daten dafür, dass Kurkuma was bringt oder Weihrauch oder ähnliche Dinge. Und jeder, der in der Praxis arbeitet, weiß schon, dass wir über eine antientzündliche Ernährung, auch über Omega-3 und solche Dinge schon eine ganze Menge rausholen können.
Ne? Omega-3, das ist, glaube ich, so ein Ding, was immer noch falsch verstanden wird. Da esse ich ein paar Nüsse und dann ist gut.
Ja, genau. Hört man jede Woche, ich nehme schon gutes Leinöl und Nüsse und da wissen wir einfach, das reicht hinten und vorne nicht. Es geht um die sogenannten maritimen Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA. Und die kriege ich entweder über Fisch bzw. Fischöle oder eben über Algen, eine spezielle Alge. Und da haben wir in Deutschland einen bevölkerungsweiten Mangel. Das kann man ganz klar sagen, das kann man nachmessen.
Ja.
Und auch das ist insgesamt für die Gesundheit, für die Fitness extrem wichtig.
Ja. Dann bleibt das vor der Stichwort, du musst halt Dinge messen, um zu wissen, wo dein Mangel ist.
Genau.
Wenn wir jetzt mit Sportler reden, also jeder Kraftsportler, der misst seine Einheit, der misst seine Leistung, der misst seine Gewichte.
Genau.
So genauso gilt es, die Regeneration zu messen und genauso gilt es zu messen, wo hast du deinen Mangel, um dann gezielt auszugleichen. Es brauchen nicht alle das Gleiche.
Aber das ist jetzt wieder so ein Ding, was ich bei dir gehört habe. Du hast deinen Vortrag angefangen und hast gesagt, du hast neue Zahlen bekommen, dass du 30 Euro pro Patient pro Quartal als Budget hast.
Genau.
Wofür ist das, diese 30 Euro? Wofür sind diese 30 also, Euro?
Ärzte bekommen so Pauschalen, das geht immer quartalsweise, ein Quartal sind 3 Monate eben. Und da bekommt man erstmal so eine Grundpauschale in der Kassenmedizin. Das Fachrichtung und je nachdem, was man sonst so anbietet, kann man das ein Stück weit aufstocken. Aber dieser Grundsockel war jetzt zum Fachärzte, ne, Termin beim Kardiologen so zu bekommen, solche Dinge, das wird immer schwieriger, weil einfach durch die Gesundheitspolitik es den Ärzten immer schwieriger gemacht wird, vernünftig zu wirtschaften und gute Medizin braucht Zeit. Und wenn wir eben immer mehr rationieren und immer mehr sparen.
Was wäre jetzt die Lösung? Ich meine, diese Nährstoffuntersuchung, die du gerne machen möchtest, was muss man da rechnen als Patient? Wenn ich höre, 30 Euro kriege ich von der Kasse, aber ich meine Omega-3 und B-Vitamine, Magnesium und so weiter zu messen, was gibt's da so eine Zahl? Weil es fragen mich immer alle, das ist so teuer, der Arzt nimmt mich nicht ernst und so. Was muss man da rechnen bei dir oder grundsätzlich als Labor?
Das ist ganz ehrlich von bis. Du kannst Analysen machen für mehrere tausend Euro. Ja. Ja. Und das macht in der Regel keinen Sinn, außer du hast eine schwere Erkrankung oder du bist ein Hochleistungssportler. Ja. Aber mit 150 Euro, 200 Euro kann man schon sehr viel und sehr gut messen.
Ja.
Und da kann man schon fragen, ist die Kasse dafür verantwortlich? 200 Euro sind viel Geld. Ja. Nur man gibt so viel Geld aus für Blödsinn.
Mhm.
Ich glaube, 200 Euro einmal im Jahr sollte mir Gesundheit schon wert sein.
Mhm.
Und ich krieg die ja nicht, ich habe ja gar nichts davon. Ja, ich mache die Blutabnahme, fertig.
Mhm.
Das sind ja die Laborkosten. Und ehrlicherweise, wenn du damit dann gezielt deine Ernährung einsetzen kannst, holst du die 200 Euro fast wieder raus, weil du auch Dinge weglassen kannst, die du sonst vielleicht nehmen würdest.
Ja.
Ja. Also meine kosten auch immer so 400 bis 600 Euro, ist jetzt aber nicht das Problem. Das heißt, das Problem ist viel Geld, aber das ist einfach Gesundheit wert. Die Frage ist immer, wofür man Geld ausgibt. Man kann ja zum Beispiel auch für die Fettwegspritze Geld ausgeben. Haben wir heute auch gesehen. Fettwegspritze kostet, hast du ausgerechnet im Monat?
Wenn ich in der vollen Dosierung bin, bin ich so bei ungefähr 300 Euro.
Und das geben Leute aus.
Ja, das geben Leute aus. Ja. Und das ist, genau, das ist wieder die Frage, wie investiere ich mein Geld? Und was ist wie nachhaltig?
Ja. Genau. Und dann habe ich gehört, dass die meisten dann ja die Fettwegspritze nehmen. Aber es gibt keine BIA-Messung, also BIA ist ja Körperzusammensetzungsmessung, und die verlieren dann alle ganz viel Muskeln.
Das kann passieren.
Ja, und jetzt haben wir einen Wettlauf der Pharmaindustrie die jetzt versuchen, Medikamente herzustellen, die diese Muskeln wieder aufbauen, die man verloren hat durch die Fettwegspritze, ohne Training.
Ja, das ist das, wovon wir alle träumen. Das ist so ein bisschen wie der Bauchweggürtel vom Fernseher oder irgendwelche anderen Träumereien. Also am Ende weiß eigentlich jeder, ohne Fleiß kein Preis. Dieses Wasch mich und mach mich nicht nass, das funktioniert halt nicht. Wenn ich Gesundheit möchte, darf ich eine vernünftige Ernährung umsetzen, darf mich regelmäßig bewegen und trainieren, darf auf meinen Schlaf achten und so solche Dinge. Und ohne das geht es eben nicht. Und viele haben da leider ungesunde Gewohnheiten, aber ich kann jederzeit entscheiden, Dinge umzustellen, Dinge zu verbessern. Und es ist eben, ja, das ist ja auch eine positive Botschaft. Zum Glück haben wir heutzutage in erster Linie lebensstilbedingte Erkrankungen und leiden nicht mehr an schweren Infektionen, die nicht behandelbar sind oder anderen Problemen, sondern eigentlich sind da viele Dinge, die wir gut beeinflussen können.
Lass uns trotzdem mal eine böse Krankheit nehmen. Lipidem. Da war ja heute auch ein schöner Vortrag von Frau Dr. Färber, dass die Low-Carb-Ernährung oder beziehungsweise die ketogene Ernährung am besten ist, weil sie am wenigsten Entzündung bringt. Und die Entzündung das große Problem ist. Hast du bei dir Lipidem-Patienten?
Kommt immer mal wieder vor, genau.
Und machst du was oder schickst du die weg?
Teils. Ich habe das Glück, dass ich in Hamburg bin und da ist die Frau Dr. Färber als Lip- und Lymphödem-Spezialistin. Aber ich glaube, die Grundbotschaft sollte auch da sein. Auch bei dieser Erkrankung, wie bei ganz vielen anderen Erkrankungen, hat Ernährung einen Einfluss.
Du kannst was tun.
Du kannst was tun.
Also nicht dieser Spruch, ja, du hast Lipidem, du kannst eh nichts machen.
Ja.
Pech.
Ja.
Hast du welche?
Ich habe Lipidem durchaus. Ja, ich bin jetzt der Krankenhausarzt vor allem. Da kann ich Paratstelle geben, da mache ich keine Betreuung auf Dauer.
Mhm.
In der Sprechstunde wenige Patienten, da funktioniert das schon sehr, sehr gut. Man muss natürlich sagen, wir haben alle eine Polyselektion.
Mhm.
Zu uns kommen aktiv Menschen, weil sie etwas verändern wollen.
Ja.
Und da ist leichter Erfolge zu haben, als wir greifen und sagen, pass mal auf, du hast ein Lipidem, du musst was machen.
Ja.
Ja. Okay,
sehr gut. Ja, genau, die Leute sind motiviert und
was hatten wir noch?
Wobei nochmal, also Motivation kann man ja lernen. Also wir sind alle drei Sportler auf verschiedenen Niveaus, weil ein Sport Spaß macht.
Mhm.
Ich habe angefangen zu laufen, das war fürchterlich.
Mhm.
Du läufst 5 Minuten und das Atmen tut weh und alles ist, du musst lernen, dass dir Sport Spaß macht und irgendwann kannst du nicht mehr darauf verzichten.
Mhm.
Und das gilt natürlich für ganz viele Bereiche. Eine gesunde Ernährung kann man lernen. Also wir sind ja als erstmal gewöhnt, viel zu süß zu essen. Und dann den Zucker weglassen, schmeckt erstmal nicht. Wenn man das lange noch gemacht hat, ist alles andere wieder zu süß.
Ja.
Das kann man lernen.
Ja, genau.
Genau, sehr gut. Also hast du vielleicht auch schon ein paar Tipps? Die wollen Leute immer Tipps haben. So was kann man am einfachsten ändern, um in eine bessere Gesundheit zu kommen? Und eine einzige Maßnahme, so wo du sagst hier, hallo liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, eine Sache könnt ihr mal ändern. Das wäre schon ganz gut.
Ja, ich würde nicht eine Sache ändern, nur ich würde nicht zu viel Ziele auf einmal nehmen.
Mhm.
Also meine Message ist, nimm dir maximal ein Ziel pro Monat. Aber das versuch wirklich zu erreichen. Wenn du dir 10 Ziele setzt, ja, wirst du sie nicht erreichen, wirst du frustriert sein. Aber sag mal, ich möchte jetzt mal einen Monat lang auf meinen Schlaf achten. Ich möchte eigentlich an 5 von 7 Tagen mindestens 7 Stunden die Nacht schlafen. Oder ich möchte mir angewöhnen, kalt zu duschen, Eisbad, einen Monat lang jeden Morgen kalt duschen. Ja. Aber nicht zu viel Ziele auf einmal, das wirst du nicht erreichen.
Ja. Okay. Ich sehe gerade, dass hier ein paar Leute schreiben. Das finde ich super. Könnt ihr bitte dann schreiben, wenn wir fertig sind, weil ich kann überhaupt nichts lesen. Kannst du das
von dir? Wir sind jetzt schon live.
Ja, ja, schon lange. Kannst du lesen, was da steht?
Ich kann auch nicht.
Kannst du lesen, was da steht?
Ich bin ein alter Mann.
Also ich müsste jetzt, krabbel da mal ran. Schreib mal, guck mal, was da los. Ja,
alte Mann, meine Brille. Ja,
wir sind alte Männer, ey. Wir sind alle über 50. Du noch nicht,
ne? Doch, wir sind 53, klar.
53?
Ja, logisch.
Siehst viel jünger aus.
Das ist schon dann mit Tabletten abgefertigt zu werden, aber vorbeugen muss man immer selbst zahlen.
Genau. Wir haben das ja heute gehabt, ne? Prävention ist keine Rolle, spielt keine Rolle im Gesundheitssystem. War im ersten Vortrag.
Traditionell, genau, ist das System anders aufgestellt, ja.
Man muss ehrlich sagen, wir haben kein Gesundheitssystem, wir haben ein Krankheitssystem.
Ja.
Das kann man kritisieren, nur Krankheit ist ja tatsächlich da. Ja. Krankheit zu behandeln ist wahnsinnig teuer und vielleicht ist Prävention bis zu einem gewissen Punkt schon eine eigene Aufgabe.
Hat also, Müntefering gesagt. Prävention liegt in Verantwortung des Einzelnen.
Ja.
Er ist zwar tot schon, aber egal. Trotzdem hat er es gesagt.
Man tut's ja selbst einen Gefallen damit, mit Prävention. Das macht man wirklich für sich selbst. Das hat tatsächlich einen Wert. Ein Teil der Prävention wird schon bezahlt werden. Da bin ich vollkommen dabei. Aber man muss nicht aus präventiven Gründen jetzt jedem deutschen Bundesbürger seinen Gym zahlen.
Nein, das muss man nicht. Nee. Sehr gut. Okay. Das haben wir. Jetzt weiß ich, was da noch steht. Wenn wir das Video hochgeladen haben, dann könnt ihr einmal dann schreiben und dann beantworten die Fragen morgen oder so, wenn wir es lesen können.
Wenn wir es verstehen auch.
Ihr müsst so, also nicht so, ey Bruder und so, ne? Also ihr müsst irgendwie normale Subjekt, Prädikat, Objekt. So können wir am besten lesen. Aber trotzdem will ich dich nochmal ausnutzen hier, Felix. Du hast gesagt, Bodybuilding ist der Endgegner im Ernährungsbereich. Sag nochmal, was hast du vom Bodybuilder über Ernährung gelernt?
Boah, ich habe erstmal gelernt, wie kann man vernünftig eine Diät aufbauen. Also vorher, ich habe gar nicht eine Ahnung davon, bis ich dann wirklich mal gelernt habe, wie man eine Diät vernünftig aufbauen kann. Wo wir nicht über Proteinmengen pro Tag reden, sondern über Mahlzeiten reden. Wie kann man auch eine gut schmackhafte Diät aufbauen? Mhm. Also extrem gute Bodybuilder essen teilweise Diäten ohne Whey-Protein, sondern kriegen es alles über Natural Food rein. Hervorragend, das muss man erst mal lernen. Ja, wir sind gewöhnt, viel über Shakes zu ersetzen, was gut ist. Guter Bodybuilder kann das. Ja. Von Bodybuildern habe ich Regeneration gut gelernt, ehrlicherweise von Leichtathleten auch. Das lernt man auch von Sportlern besser. Und wo Bodybuilder noch dran arbeiten dürfen, das können manche andere Sportler besser. Also Regeneration kommt nicht nach dem Training. Regeneration ist integraler Bestandteil des Trainings, gehört mit dazu, will mit geplant sein, will mit gemessen werden. Was ich von Bodybuildern gelernt habe, dass du halt ganz viel misst und ganz viel trackst. Also nicht nur die Diät, die Belastung, die Leistung, jedes Training, auch jeden Schlaf und jede Regeneration. Und damit kommt man beim normalen Patienten sehr, sehr weit.
Oh, sehr gut. Was hast du denn gelernt vom Bodybuilder? Hast du schon mit denen gesprochen? Mit dem, also, wir werden eigentlich als Blödmänner dargestellt, so, ne? Laufen alles rum und haben keine Ahnung. Ja. Aber jetzt kommt hier nach Jahren, ich lache mich immer kaputt, wenn ich hier bin. Letzte Woche, dann hat Klaus mal diesen einen Vortrag gemacht über Eiweiß nach dem Training, so BCA und Glutamin. Ich habe mich voll kaputt gelacht.
Ja.
Das machen die Bodybuilder seit 50 Jahren. Erzählt er das den Ärzten hier und die, oder mTOR, oder HOMA-Index, und so ist brutal.
Ja.
Also wir von uns können auch ein bisschen was lernen.
Ja, das ist schon gut, genau. Jetzt muss man ja sagen, wir sind ja schon mit dem, was wir so machen in der Ernährungsmedizin, schon progressiv.
Und wir sind anders als die Frau im Fernsehen.
Genau.
Diese Ernährungsmedizinerin, die hat gesagt 0,8 und Nieren gehen kaputt.
Ja, genau. Und das ist halt dieser ganze Unsinn. Das ist natürlich ganz bitter.
Ja.
Und nee, was man auch lernen kann, es geht ja um diesen Lifestyle. Also diesen Fitness-Lifestyle und auch diese Disziplin. Das ist schon was, wo, finde ich, Bodybuilder sehr konsequent sind. Was ich auch bei dir so ein bisschen gesehen habe, wenn du deine Athleten da betreust, wenn man so denkt an diese Phase vor den Wettkämpfen, das finde ich schon auch vom Mindset her total faszinierend. Ne? Also wie die, was für eine Disziplin, die dann an den Tag legen, die Athleten, da das ist toll. Also da kann man schon einiges so an, ja, an Motivation sich abgucken.
Sehr gut. Das freut mich, dass wir auch mal was lernen konnten. Ich auch. Ich selber bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Arzt und mittlerweile spreche ich auch mit den Ärzten. So die ganzen ersten Jahre habe ich so Angst gehabt, ey, kann ich hier irgendwas fragen und so. Ne? Aber ihr seid total locker, ihr Ärzte. Also jedenfalls die hier, diese Ärzte, die hier rumlaufen, sind alle total locker und stehen auf Sport, stehen auf Ernährung und stehen auf, ja, sogar Mikronährstoffe und Magnesium geben. Und also, was du hast heute gesagt in deinem Vortrag, Q10 soll man schlucken und nicht nur in der Creme auftragen. Das ist auch, glaube ich, für viele ganz neu.
Ja, total wichtig. Ohne genug Q10 geht's mit der Energie halt bergab, genau. Und das ist nicht gut.
Ja, sehr gut. Also Mitochondrien und sowas.
Genau.
Gibt's auch noch. Schreibt mal drunter, welche Themen ihr noch möchtet. Und vielleicht kriege ich die nochmal hier vors Mikrofon. Ich habe noch Dr. Friese vielleicht noch, der hat auch noch Lust, das zu machen. Du bist bestimmt morgen auch noch mal dran, nach den Vorträgen und so. Und ich sage erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und an alle, die uns hier oder mich unterstützen, vor allen Dingen, dass ich hier sein kann. Ganz, ganz vielen Dank für euch. Tschüss, tschüss und alles Gute. So, und tschüss sagen?
Tschüss.
Tschüss.
Danke. War das ein Insta-Live jetzt oder was war das
für ein Format? Ich kann mich dann nachher markieren.
Ja, mach mal.